Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Sendung Mensch und Medizin im Kontrafunk. Am Mikrofon heute Verena Strauß. Dass die USA unter anderem medizinische Forschung in ukrainischen Biolaboren unterstützen, ist bekannt. Um welche Forschungsinhalte geht es da im Einzelnen und wie ist es zu bewerten, dass die Finanzierung aus dem US-Verteidigungsministerium stammt? Darüber sprechen wir mit dem Immunologen Dr. Kai Klapproth. Es geht zurück in die Pubertät. Könnte man meinen, wenn wir von den Wechseljahren sprechen, das ist eine oft ähnlich anstrengende Zeit wie die Pubertät. Was sind Symptome? Wie gehe ich damit um? Was ist medizinisch ratsam und was kann weg? Darüber sprechen wir in dieser Sendung mit Dr. Ulrike Güdel. Und sollen wir Bürger durch den Einsatz psychologischer Steuerungsmechanismen Entscheidungen treffen, die uns als freie Wahl erscheinen, dies aber gar nicht sind? Mit der Psychotherapeutin Susanne Gerlach sprechen wir über sogenannte Soft Power bzw. Nudging. Und auch in dieser Sendung haben wir aktuelle Nachrichten aus der Welt der Medizin und Gesundheit für Sie zusammengestellt. In Mensch und Medizin geht es auch heute ein weiteres Mal um Fragen und Antworten zur sogenannten Corona-Pandemie. Die Verschwörungstheorien von damals, die haben sich längst in vielen Teilen als wahr herausgestellt, auch wenn das längst nicht bei jedem angekommen ist. Die kürzlich aus dem Amt ausgeschiedene Direktorin der amerikanischen Nachrichtendienste Tulsi Gabbard, die sprach kurz vor ihrem Abschied sehr medienwirksam von einem Netzwerk US-finanzierter Biolabore in mehr als 30 Ländern, darunter auch in der Ukraine. Und die Kernaussage dabei: Die Öffentlichkeit wurde über die Entstehung und den Ausbruch des Virus belogen. Bei uns zu Gast ist jetzt der Immunologe Dr. Kai Klapproth. Er hat 20 Jahre lang immunologisch geforscht, war zuletzt Dozent und Mitglied des Akademischen Rates an der Universität Heidelberg und er ist Gründer des Vereins IDA, die Initiative für Demokratie und Aufklärung. Hallo Herr Klapproth, herzlich willkommen.
Hallo, ich grüße Sie.
Ja, also was Tulsi Gabbard da gesagt hat, das ja, haben wir ja schon mal gehört. Ja, wir wurden getäuscht, das Virus stammt aus einem Labor. Wie ordnen Sie das ein, was sie da gesagt hat?
Ich habe tatsächlich meine Schwierigkeiten bei einer ordentlichen Einordnung. Denn zum einen muss man sagen, was Frau Gabbard gemacht hat, Sie sagen recht medienwirksam, auch theatralisch, die letzten Wochen ihrer Amtszeit, sie hat den Finger in die Wunde gelegt. Also sie hat tatsächlich auf wichtige Dinge hingewiesen, nämlich zum Beispiel im Zusammenhang mit Wuhan und Fauci und der teilweise unklaren Finanzierung von unklaren Projekten in China, aber auch ganz generell die US-Finanzierung von Biolaboren in der ganzen Welt, diesen 120 Laboren. Sie hat den Finger in die Wunde gelegt. Sie zeigt, dass hier offensichtlich ein ganz großer Mangel an Transparenz herrscht, den wir nicht haben sollten. Gleichzeitig muss ich aber auch sagen, dass die Dokumente, die sie uns vorgelegt hat, in weiten Teilen, wie Sie das auch schon angedeutet haben, nicht wirklich neu sind.
Gab es denn da jetzt Beweise oder sind es auch Spekulationen in diesen Aussagen, die sie da getätigt hat?
Na, wenn wir uns mal konkret auf Ihre Angaben zu den biologischen Forschungsförderprogrammen der USA, jetzt speziell in der Ukraine, aber auch weltweit, wenn wir uns das anschauen, dann sie liefert uns vier magere Folien ihres Büros, in dem Beweise für eine Forschungsförderung vorgelegt wird. Also dass zum Beispiel das US-Verteidigungsministerium bestimmte Infrastrukturmaßnahmen, bestimmte Labore fördert, dass Gelder fließen, allein in die Ukraine offensichtlich 200 Millionen Fördermittel geflossen sind in den letzten Jahren für Forschungsprojekte. Ja, das ist zum einen zur Abwehr von Gefahren, biologischen Gefahren, die im Zusammenhang stehen mit Altlasten der Sowjetunion, aber auch mit neuen Abwehren von zum Beispiel gefährlichen Pathogenen, Influenza-Stämmen und so weiter. Das ist in Teilen nicht neu, denn wir kennen tatsächlich ja auch die Dokumentation des US-Verteidigungsministeriums, das uns schon einige Jahre vorher gezeigt hat, dass hier tatsächlich Hunderte von Millionen fließen in derartige Programme und auch in die Ukraine. Allein 200 Millionen geflossen sind seit ungefähr 2005, seit das Verteidigungsministerium bzw. die USA mit der ukrainischen Regierung damals ein Abkommen geschlossen haben, dass man hier ein sogenanntes Threat Reduction oder Biological Threat Reduction Programm auflegen will.
Woran wird denn dort eigentlich geforscht? Das ist so die eine Frage. Und wieso finanziert die USA das?
Ja, das ist tatsächlich eine wesentliche Frage. Dieses Threat Reduction Programm der Amerikaner existiert eigentlich schon seit den 90er Jahren. Der Zusammenbruch der Sowjetunion und der Zusammenbruch der Warschauer Paktstaaten hat dazu geführt, dass natürlich eine Menge an nicht nur biologischen, sondern auch chemischen, nuklearen Gefahren vermutet wurde in den ehemaligen Ostblockstaaten. Und die Amerikaner haben versucht, mit diesem Programm diese Gefahren ja in gewisser Weise zu kontrollieren oder auch zu beseitigen. Da geht es hier also konkret zum Beispiel um die Beseitigung von biologischen Gefahren, die zum Beispiel aus Biowaffenforschung stammen könnten. Das war der Ursprung des biologischen Threat Reduction Programms. Inzwischen muss man aber sagen, hat sich das ausgeweitet und dieses Selbstverständnis, dass man eigentlich Gefahren auch für die Amerikaner abwehrt, die aus Biowaffenforschung stammen, kommt mittlerweile ein ganz wichtiger Punkt hinzu, nämlich die ganz generelle Gefahrenabwehr, also auch die Abwehr von Gefahren von zum Beispiel neuen Pandemien. Die Finanzierung findet statt, auch ganz konkret mit der Vorgabe, dass man Länder in die Lage versetzen will, zum Beispiel neue Pandemien zu erkennen, neue Erreger zu erkennen, indem man bestimmte, also Biosicherheits-, Biosafety-Maßnahmen schafft, indem man Labore schafft, indem man Menschen ausbildet, Infrastruktur bildet, damit hier eine gewisse Gesundheitsvorsorge gegeben ist. Jetzt ist die Frage natürlich, warum machen die Amerikaner das? Und vor allem die wesentlich, für mich wesentliche Frage ist, warum macht das US-Verteidigungsministerium eigentlich das? Warum investieren die so viele hunderte Millionen? Also wir wissen es mittlerweile, das sagt das Verteidigungsministerium selber, es fließen alleine pro Jahr ungefähr 200 Millionen weltweit in dieses Biological Threat Reduction Programm weltweit, in dem zum Beispiel gefährliche Influenza-Stämme überwacht werden sollen oder erforscht werden sollen. Und das ist eigentlich nicht unbedingt, würden wir jetzt sagen, Aufgabe des Verteidigungsministeriums. Das ist eine wissenschaftliche Aufgabe, die eigentlich auch nur mit ausreichender Transparenz passieren sollte.
Also ich fasse nochmal zusammen, damit wir das ganz klar haben. Ja, also Sie haben gesprochen von so schönen Begriffen wie Gefahren kontrollieren, Sicherheit, Gesundheitsvorsorge und dann erfahren wir, das Verteidigungsministerium steckt dahinter. Ja, also da könnte man ja als geschulter Kontrafunkhörer sowieso darauf kommen, dass es vielleicht auch um etwas ganz anderes geht. Was ist Ihre Einschätzung? Also worum geht es dort?
Das ist in der Tat die Befürchtung, die man haben kann. Also man kann jetzt mal ganz naiv sagen, das Verteidigungsministerium, also vom Wesen her, hat das mit der Wissenschaft nichts zu tun, ja? Oder zumindest mit unserem Verständnis von freier, offener, weltweit transparenter Wissenschaft sollte das Verteidigungsministerium nichts zu tun haben. Militärische Strategien, also alles, was mit Militär und Verteidigung zu tun hat, ist von vornherein natürlich mit einer gewissen, ja, Intransparenz verbunden. Das ist ja auch ganz klar, das geht aus der Natur der Sache hervor. Jemand, der sich um die Verteidigung kümmert, wird nicht alle Karten auf den Tisch legen. Insofern fragt sich ein Wissenschaftler, so wie ich, ist das wirklich freie, offene und ungefährliche Forschung, die hier betrieben wird, oder steckt hier mehr dahinter? Denn natürlich kann man mit, das ist hier verteidigungspolitisch wichtig, das müssen wir tun, viele Dinge auch im Unklaren lassen, vielleicht auch im Verborgenen geschehen lassen, die wir normalerweise in der zivilen Forschung transparent machen müssten. Also ich selber habe ja auch in der Forschung gearbeitet, auch genetisch, molekularbiologisch, und hier ist es tatsächlich so, es gibt ganz viele Regularien, die wir einhalten müssen, und dazu gehört auch zum Beispiel das Offenlegen. Also wenn immer Sie mit einem genetisch veränderten Organismus arbeiten wollen, müssen Sie das ganz eindeutig auch den Behörden vorlegen. Hier kann nichts verborgen bleiben. Und die Frage, die sich stellt, ist, wenn das Verteidigungsministerium jetzt Forschungsprogramme, vor allem in so Staaten wie der Ukraine, aber auch in anderen Staaten wie Armenien, Aserbaidschan, Rumänien, aber auch in Afrika, Gabun, Kenia, Liberia, überall werden in solchen Ländern Forschungslabore aufgebaut, Forschungsförderprogramme initiiert und bezahlt. Da fragt man sich, was läuft da wirklich ab? Und da muss man leider sagen, die Folien von Frau Gebhardt, die sie uns gegeben hat, die geben uns zwar einen kleinen Ausblick darauf, was hier vielleicht ablaufen könnte, aber es ist einfach viel zu wenig Material, an das wir jetzt gekommen sind, um wirklich beurteilen zu können, wie groß das Ganze ist und was dahinter steckt.
Ja, wenn man nochmal auf die Äußerung von Frau Gebhardt schaut, also was wollte sie damit erreichen, könnte man sich fragen. Ist das nun ein Zeichen, dass die USA beginnen, sich vielleicht ernsthaft mit dem Risiko dieser Forschung auseinanderzusetzen, oder war das etwas Persönliches? Also wie würden Sie das einschätzen?
Das ist wirklich eine sehr interessante Frage. Es scheint so, als ob die US-Amerikaner sich jetzt tatsächlich intensiver mit den Gefahren, auch mit der Gain-of-Function-Forschung und der Finanzierung von solchen internationalen Forschungsvorhaben auseinandersetzen. Es gab ja 2025 unter Trump die Anordnung, dass man diese Art der Forschung, also vor allem auch die Gain-of-Function-Forschung sehr viel genauer kontrolliert. Vor diesem Hintergrund sind jetzt auch die Bemühungen von Frau Gebhardt zu beurteilen. Frau Gebhardt hat schon vor vielen Jahren, also vor 3, 4, 5 Jahren intensiv immer auf dieses Thema hingewiesen, die Gefahren, ja, dieser internationalen Forschung, wie Sie es auch angedeutet haben. Sie haben mittlerweile sehr viel mehr Hintergründe auch über den Ursprung von SARS-CoV-2 und die Verbindungen von US-Unternehmen unter US-Organisationen und das Verteidigungsministerium mit Wuhan. Also ich glaube tatsächlich, es gibt sicher Kräfte hier in der US-Administration, die die Gefahren erkannt haben und die hier Aufklärung sich wünschen. Ich würde auch Frau Gebhardt durchaus unterstellen, dass sie das möchte. Und sie hat, wie gesagt, auf ganz wichtige Punkte hingewiesen, nämlich auf die mangelnde Transparenz. Warum sie aber dann trotzdem eigentlich nur relativ schlechte und leider muss man sagen auch schlecht gemachte und sehr unzureichende Dokumente veröffentlicht hat, ist für mich rätselhaft. Und das könnte natürlich auch ein Hinweis, das ist jetzt Spekulation, aber es könnte natürlich auch ein Hinweis darauf sein, dass es außerhalb ihrer Möglichkeiten war, uns wirklich vollumfänglich aufzuklären über das, was tatsächlich im Hintergrund abläuft.
Wie ein Hilferuf, aber gut, man weiß es nicht. Es ist Spekulation, haben Sie gesagt. Ja, das Stichwort Gain-of-Function-Forschung, also das ist ja, wenn ich das höre, zumindest für mich genau das Gegenteil von Gefahrenkontrolle. Also ja, wenn Medizin zur Waffe verändert wird, sage ich mal. Gibt es dort eine klare Trennung oder ja, ist es eine Grauzone, in der wir uns hier bewegen?
Das ist ganz sicher eine Grauzone. Also Gain-of-Function-Forschung heißt letztendlich jede Art der Manipulation von Erregern, von Keimen, Bakterien, Viren, die die Eigenschaften des Erregers verändern, zum Beispiel infektiöser macht oder gefährlicher macht. Das ist per se jetzt noch nicht das gleiche wie Biowaffenforschung. Da muss man hier auch trennen. Aber natürlich ist das eine Forschung, die ein gewisses Risiko beinhaltet. Die Auffassung des US-Verteidigungsministeriums, von Fauci, von der Echo Health Alliance und den ganzen Beteiligten, die jetzt in den letzten Jahren in die Öffentlichkeit getreten sind, ist ja, man muss diese Forschung machen, um sich vorzubereiten auf mögliche neue Pandemien. Man braucht diese Gain-of-Function-Forschung. Das ist übrigens etwas, was auch Herr Drosten sagt, um Impfstoffe zu entwickeln. Damit wir uns schützen können vor den gefährlichen Erregern, die möglicherweise entstehen, müssen wir diese gefährlichen Erreger erstmal im Labor züchten, damit wir wissen, wogegen wir uns schützen. Das ist die allgemeine Sichtweise. Das ist aber eine hochriskante Sichtweise, muss man sagen. Denn da, wo Gain-of-Function-Forschung wirklich zu gefährlichen Erregern führt, und das hat es in der Vergangenheit ja gegeben, deshalb gab es ja auch das Moratorium gegen Gain-of-Function-Forschung unter Obama, dort muss extrem sicher gearbeitet werden. Es müssen extreme, transparente Regeln eingehalten werden. Und das passiert eben gerade dann nicht, wenn man international arbeitet, wenn man international zum Beispiel mit Chinesen zusammenarbeitet, bei denen wir wissen, dass in China die Regularien sehr viel lascher sind, auch sehr viel lascher gehandhabt werden, wenn es um solche Dinge geht. Das ist wahrscheinlich auch einer der Hauptmotive, warum überhaupt international geforscht werden kann oder geforscht wird, warum das finanziert wird, weil man im Ausland diese Gain-of-Function-Forschung sehr viel leichter ohne diese Kontrollen durchführen kann, die in Europa oder den USA vorgeschrieben sind.
In den westlichen Medien hören wir ja recht wenig darüber. Wie deuten Sie das, diese Zurückhaltung?
Es ist mein Eindruck, dass hier eigentlich zwei Sichtweisen aufeinanderprallen. Das ist zum einen die Sichtweise, die eher die russische Sichtweise ist. Es gibt Biowaffenlabore auch in der Ukraine, die eine Gefahr darstellen und die Amerikaner verschweigen das. Und auf der anderen Seite gibt es die Sichtweise, das ist alles nur Propaganda, das ist alles eine Verschwörungstheorien und sowas gibt es nicht. Und das sind einfach nur gesundheitsfördernde Maßnahmen, Förderprogramme, die hier laufen. Und ich glaube, die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. Aber es ist eine sehr komplizierte Sache. Man darf es nicht einfach nur reduzieren auf, werden hier Biowaffen erforscht oder nicht, sondern man muss sehen, was läuft hier insgesamt eigentlich ab? Wieso kann das Militär, in dem Fall das US-Verteidigungsministerium, eigentlich weltweit so einen Einfluss haben auf die Wissenschaft? Und das ist ja nicht nur das amerikanische Verteidigungsministerium. Wir sehen das mittlerweile auch, dass zum Beispiel das deutsche Außenministerium hat ähnliche Programme laufen. Auch die Briten haben ähnliche Programme laufen. Da gibt es auch Studien dazu. Da gibt es mittlerweile Veröffentlichungen, zum Beispiel in Kasachstan, wo auf ähnliche Art und Weise biologische Labore ausgestattet werden, Forschungsprogramme gefördert werden. Das Ganze ist eine hochkomplizierte Geschichte, die nicht einfach erklärt werden kann. Und sich auf eine Seite Biowaffen ja oder nein, es ist russische Desinformation oder nicht, zu schlagen, ist hier schwierig. Und ich glaube, es ist einfach zu komplex. Man muss es zu differenziert angehen, als dass die Medien sich damit jetzt wirklich intensiv damit befassen wollen.
Abschließend, müssen wir uns denn Sorgen machen? Also wenn ich das höre als Normalbürger ohne medizinische Fachkenntnisse oder große medizinische Fachkenntnisse, muss ich jetzt Angst bekommen?
Naja, so Angst ist kein guter Ratgeber, aber Sorgen machen sollte man sich schon. Also man sollte sich immer dann Sorgen machen, wenn die Transparenz nicht gegeben ist. Und wie ich schon sagte, das wissenschaftliche Prinzip verträgt sich nicht mit Geheimhaltung. Und wenn wir sehen, dass weltweit, besonders die Amerikaner, aber auch andere Regierungen, gerade Gesundheitsfragen, medizinische Fragen, also militärische Fragen mit medizinischen Fragen vermischen, müssen wir uns Sorgen machen. Wir haben es in der Corona-Zeit ja erlebt, wir haben es alle erlebt, dass hier militärische oder verteidigungspolitische Entscheidungen zusammengefallen sind mit medizinischen Entscheidungen. Ja, es wurde uns ja auch erklärt, wir sind im Krieg gegen eine Pandemie, wir sind im Krieg gegen ein Virus. Die große Sorge, die ich mir mache, ist tatsächlich, dass hier Dinge vermischt werden, dass es einen medizinisch-militärisch-industriellen Komplex geben könnte, bei dem es letztlich um die Umverteilung von Geldern geht und aber auch natürlich nicht um unsere Gesundheit zu schützen, sondern darum im Geheimen Dinge zu tun, von denen wir nichts wissen sollen. Und da würde ich mir Sorgen machen. Angst vor Biowaffen, würde ich sagen, ist vielleicht nicht der richtige Ratgeber. Aber wir haben ja gesehen, man braucht keine echte Biowaffe, um die Welt zum Halten zu bringen. Corona hat es ja gezeigt.
Sagt Dr. Kai Klapproth. Und ich danke ganz herzlich für das Gespräch.
Vielen Dank.
Sie hören die Sendung Mensch und Medizin im Kontrafunk. Ein Thema, das viele Frauen beschäftigt, selbst wenn sie eventuell gar nicht spürbar davon betroffen sind, das sind die Wechseljahre. Und schon der Name verrät ja, hier findet Veränderung statt, ein Wechsel. Und das nicht nur im Körper, sondern ganz oft auch auf ganzer Linie. Ob wir das jetzt als Geschenk oder als Bürde empfinden, das hängt von jeder Frau und nebenbei bemerkt auch vom Mann ab, denn auch Männer kennen die typischen Symptome. Zu Gast ist heute Dr. Ulrike Güdel. Sie ist Fachärztin für Allgemeinmedizin und auch für Naturheilverfahren. Willkommen.
Einen wunderschönen guten Tag, Frau Strauß. Ich freue mich über die Einladung.
Wir haben hier in dieser Sendung schon mal über die Wechseljahre gesprochen und da schon festgestellt, es handelt sich hier nicht um eine Krankheit. Trotzdem werden die Wechseljahre manchmal als solche behandelt. Vielleicht erstmal, bevor wir da tiefer reingehen, nochmal ganz kompakt zusammengefasst. Was passiert genau in dieser Lebensphase?
In der Lebensphase der Wechseljahre, die sich zusammensetzen aus Prämenopause, Menopause und Postmenopause, das sind eigentlich nur die Abschnitte, wann es beginnt, wann man mittendrin ist und was dann in der Zeit danach passiert, geht's vor allem mal um einen hormonellen Neubeginn. Es ist also eine Veränderung vom bisherigen Hormonorchester hin zu einem neuen Zustand. Es ist grob umrissen so, dass als erstes das Progesteron, das ist das Hormon der zweiten Zyklushälfte, nach und nach weniger wird, gefolgt dann vom Wenigerwerden vom Östradiol. Und ganz Ende geht es darum, dass der Körper dann lernt, ein neues Gleichgewicht zu errichten mit dem Schwerpunkt auf dem Östriol. Das ist also eine andere Art des Östrogens.
Auf dem Weg des Lernens unseres Körpers, da treten so einige Symptome auf. Also der Klassiker, der glaube ich jedem bekannt ist, sind die Hitzewallungen. Womit haben wir es noch zu tun?
Also neben den Hitzewellen ist es teilweise Haarausfall, Harninkontinenz, Dauerblutungen oder andere Blutungsstörungen, dann natürlich Angst und Stress, Schlafstörungen, Stimmungstiefs und eine Veränderung des gesamten Stoffwechsels.
Also zum Beispiel auch, um das mal beim Namen zu nennen, ich nehme zu.
Ja, genau, diese Gewichtszunahme, die ist bei manchen Frauen sehr gefürchtet und da kann ich dagegen halten. Eine gute Freundin von mir hat mal gesagt, nimm 10 Pfund mehr mit auf deinem Weg durch die Wechseljahre, du wirst sie brauchen. Und ich verstehe das so, dass dieses Gewicht auch teilweise ein Schutzfaktor ist gegen allzu viel Stress von außen. Es ist aber andererseits spannenderweise auch von der Hormonseite so, Frauen, die ein bisschen mehr Fettgewebe haben, die können in diesem Fettgewebe tatsächlich Östrogene speichern, was dann wiederum dazu führt, dass sie von diesen gefürchteten Beschwerden einfach deutlich weniger zu befürchten haben.
Okay, das entlastet an dieser Stelle. Alle diese Symptome sind erstmal per se keine Krankheit, aber sie können, und da benutze ich mal das Wort Störung, uns eben ja deutlich auch im Alltag stören. Wann werden denn Symptome trotzdem vielleicht behandlungsbedürftig? Wann greife ich ein?
Also, es ist grundsätzlich mal so, dass ungefähr ein Drittel aller Frauen völlig ohne irgendwelche Symptome durch die Wechseljahre durchmarschieren. Die merken ausschließlich, ich habe keine Regelblutung mehr und damit hat es sich dann auch schon. Ein weiteres Drittel an Frauen, die haben leichtere Beschwerden, die sie sehr gut entweder alleine managen können oder mit Hilfe von naturheilkundlichen Maßnahmen. Und nur ein Drittel der Frauen haben Beschwerden, die sie so sehr belästigen und stören, dass da ärztliches Tun gefordert ist. Was kann man tatsächlich tun, wenn es schlimm wird und was vor allem ist schlimm? Also schlimm ist es immer dann, wenn der Alltag erheblich belastet wird. Sprich, eine Frau ist in einer Konferenz, ihr bricht der Schweiß aus, alle Kollegen schauen völlig indigniert und sie steht da und fühlt sich beschämt und fühlt sich einfach wie eine Maus durchs Wasser gezogen und dann ist ihr nicht mehr wohl. Oder aber, sie hat so schlimme Schlafstörungen, dass sie unter Tagesmüdigkeit leidet, dass sie sich nicht mehr gut konzentrieren kann und folgedessen auch in ihrem Alltag nicht gut funktionieren kann. Oder aber ihre Stimmung ist so derartig unterirdisch, dass sie schon morgens überhaupt keine Lust mehr hat aufzustehen. Auch das sind behandlungsbedürftige Zustände.
Also es sind nicht immer Medikamente nötig, aber man kann auch nicht pauschal sagen und sollte man auch nicht, ja, lass mal sein, das geht vorbei. Ne? Was immer wieder öfter auch benannt wird, ist die Hormonersatztherapie. Wird kontrovers diskutiert. Was ist Ihre Meinung dazu?
Also ich bin ganz grundsätzlich kein großer Fan der Hormonersatztherapie, weil sie halt tatsächlich mit doch einigen Risiken behaftet ist. Als da wäre vermehrte Thrombosen, vermehrte Schlaganfälle, auch das Risiko von Herzinfarkten, auch das Risiko von vermehrten Tumorerkrankungen, natürlich abhängig von der Dauer dieser Hormonersatztherapie. Je länger man sie nimmt, umso größer ist das Risiko, ist auch ganz klar, jedwedes Medikament muss über unsere Leber verstoffwechselt werden. Die große Ausnahme sind die sehr, sehr schlanken Frauen, die eben fast kein Fettgewebe haben, in dem sie Östrogen speichern können. Da ist zu erwägen, Hormonersatztherapie zu geben. Und auch da gilt es zu differenzieren. Es gibt ja zum einen die Hormonersatztherapie zum Schlucken und dann gibt es aber die Möglichkeit mit natürlichen Hormonen nicht zum Schlucken, sondern über die Haut dem Körper Gutes zu tun. Und da wiederum bin ich ein großer Fan. Also ich bin ein großer Fan von natürlichem Progesteron, aber auch von natürlichem Östrogen zum Einreiben oder eben in Form von Scheidenzäpfchen.
Okay, also das sind dann Cremes oder was gibt's da noch?
Ja, da gibt's also Cremes verschiedener Art. Es gibt zum einen ein Progestogel, das ist ein Gel zum Auftragen auf die Haut. Und dann gibt es auch noch Östrogencremes, die man direkt auf die Scheidenschleimhaut auftragen kann, weil es eben darum geht, das Östrogen hilft, den Schleimhäuten besser durchblutet zu werden, sodass dann eben auch in den Wechseljahren und nach den Wechseljahren der Sex immer noch Spaß macht.
Wenn wir mal einen Schritt weiter gucken, so es sein soll, sind die Wechseljahre auch, der Wechsel ja irgendwann abgeschlossen. Welche Bedeutung hat das denn langfristig, also für unser Wohlbefinden, für unsere Gesundheit?
Es ist grundsätzlich so, die Wechseljahre im Schnitt gehen ein Jahr oder anderthalb, in manchen Fällen auch zwei. Also da gibt es so eine gaussische Normalverteilung. Der positive Effekt der Wechseljahre ist zum einen, es gibt hinterher keine Regelblutung mehr, was vor allem für die Frauen, die ohnehin immer knapp an der Grenze zur Blutarmut durch ihr Leben gegangen sind, von großem Vorteil ist. Wir können des Weiteren dann sämtliche Urlaube planen, ohne dass uns eine Blutung dazwischen kommt. Gleiches gilt für den Sex. Wir können nicht mehr ungewollt schwanger werden, also auch das ist tatsächlich für viele Frauen eine Entlastung, vor allem solche, die schon vom Hingucken schwanger werden. Des Weiteren geht es darum, dass nach den Wechseljahren so quasi ein Neustart beginnt, wo wir sagen können, so jetzt ist Zeit der Ernte. Wir haben in den ersten 49 bis 50 Lebensjahren quasi mehr im Außen gelebt, haben uns erstmal selber entwickelt, haben dann einen Beruf gelernt, Kinder erzogen, eventuell auch die eigenen Eltern oder andere Menschen noch gepflegt. Und jetzt ist die Zeit nach den Wechseljahren, deswegen auch der Wechsel quasi von außen nach innen, aber auch der Wechsel, jetzt darf ich mich um mich selber kümmern, jetzt darf ich quasi die Ernte des Lebens einfahren.
Was würden Sie sagen, sind die Wechseljahre also eine biologische, aber auch eine kulturelle Angelegenheit? Also es gibt zum Beispiel andere Kulturen wie in Japan, da haben die Frauen offenbar kaum Beschwerden während der Menopause. Wie kommt denn sowas?
Es ist natürlich auch was mit dem ganzen gesellschaftlichen Leitbild was zu tun hat. Bei uns in den westlichen Gesellschaften ist es so, jung und knackig und sexy und schlank, das wird uns von der Werbung ständig suggeriert. In den östlichen Gesellschaften ist es ganz anders. Da gilt ein älterer Mensch als weise, ist sehr geachtet und gerade die Frauen steigen in der Hierarchie, je älter sie werden, immer mehr an. Also sie sind dann wirklich die weisen Frauen und damit geht natürlich einher auch eine große gesellschaftliche Akzeptanz. Die Wechseljahre sind dort nicht gefürchtet, sondern ganz im Gegenteil, wenn man es schafft, so alt zu werden, erklimmt man den Zenit des Akzeptiertwerdens, des Bewundertwerdens. Man ist sozusagen dann wirklich die Königin in dieser Gesellschaft, ist bei uns völlig anders. Also mit den Wechseljahren, das ist das, was viele Frauen fürchten, dass sie überhaupt nicht mehr attraktiv sind, dass keiner sie mehr sieht, dass niemand ihnen mehr hinterher pfeift, sodass sie quasi sich selber fühlen wie graue Mäuse und in der Versenkung verschwinden. Die hormonelle Seite ist eben nur das eine.
Kommen wir nochmal zu den Befürchtungen, weil eine Sache, die ab und zu auch einhergeht mit den Wechseljahren, sind so Krankheiten wie Fibromyalgie oder auch die Polymyalgie. Also das sind so chronifizierte Phänomene. Wie oft kommt es vor und hat das tatsächlich was mit den Wechseljahren zu tun?
Ich denke nicht, dass es direkt mit den Wechseljahren zu tun hat, sondern gerade eine Fibromyalgie oder eine Polymyalgie hat sehr häufig zu tun mit einer vorangegangenen großen Stressbelastung, die dazu führt, dass die Muskulatur sich verkrampft und irgendwann gar nicht mehr richtig entspannen kann. Es ist bis zum heutigen Tage kein medizinisches Korrelat gefunden worden für dieses chronische Krankheitsbild. Was aber aus der Naturheilkunde sehr häufig helfen kann, ist eine hohe Dosis an Magnesium, weil das hilft, die Muskulatur zu entspannen. Natürlich auch eine sehr, sehr hohe Dosis an Vitamin D und ein sehr einfaches Werkzeug, was gar nichts kostet, die Atmung. Das heißt, eine tiefe Ausatmung und dementsprechend gefolgt auch eine tiefe Einatmung kann sehr gut helfen, durch den Schmerz hindurch zu atmen. Und noch eine Bemerkung dazu, alle Schmerzzustände, die auftauchen können im Laufe eines Lebens, können auch zu tun haben mit vergessenem Trauma, was sich im Schmerzgedächtnis des Gehirns eingräbt und dann quasi ohne äußeren Anlass immer wieder Schmerzsymptome produzieren kann.
Ein abschließender Satz noch zu den Männern. Ich habe es ja eingangs gesagt, dass auch Männer die klassischen Symptome der Wechseljahre kennen. Erleben die das denn aus denselben Gründen?
Ich denke, bei den Männern ist es ein bisschen anders. Bei den Männern nimmt ab dem 30. Lebensjahr langsam und sachte der Testosteronspiegel ab. Das geht nicht so abrupt wie bei den Frauen und deswegen ist es eher schleichend und unbemerkt. Aber bei Männern kommt sehr häufig der große Einschnitt dann, wenn entweder ihre Potenz nicht mehr funktioniert oder aber wenn ihnen die berufliche Tätigkeit wegbricht, also spätestens mit Eintritt ins Rentenalter. Denn Männer sind in unserer Gesellschaft einfach darauf konditioniert, zum einen mal sexuell potent zu sein und andererseits auch beruflich ihren Mann zu stehen. Also man kann damit rechnen, dass die männlichen Wechseljahre eher so ab 60 Jahren anzusiedeln sind.
Über die Wechseljahre und wie wir damit umgehen, haben wir gesprochen mit Dr. Ulrike Güdel. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen, Frau Strauß.
Sie hören den Kontrafunk, die Sendung Mensch und Medizin, jetzt mit dem aktuellen medizinischen Nachrichtenüberblick mit Stefan Milius.
Die EU-Kommission hat nach Einschätzung eines Generalanwalts am Europäischen Gerichtshof Informationen zu Corona-Impfstoffverträgen zu Unrecht zurückgehalten. Das geht aus den Schlussanträgen von Generalanwalt Athanasios Rantos hervor. Die Kommission hatte während der Corona-Zeit im Namen der Mitgliedstaaten Verträge mit Pharmaunternehmen verhandelt. In veröffentlichten Fassungen wurden unter anderem Namen von Mitgliedern des Verhandlungsteams und Klauseln zur Entschädigung der Hersteller geschwärzt. Die Kommission begründete dies mit dem Schutz von Privatsphäre und Geschäftsinteressen. Rantos sieht dagegen ein besonderes öffentliches Interesse an Transparenz. Anonymisierte Angaben zu möglichen Interessenkonflikten reichten nicht aus, um die Unparteilichkeit der Verhandler wirksam prüfen zu können. Auch bei den Entschädigungsklauseln habe die Kommission nicht ausreichend belegt, dass eine Offenlegung Geschäftsinteressen der Pharmaunternehmen schädigen würde. EU-Abgeordnete und Privatpersonen hatten bereits 2021 Zugang zu den Verträgen und weiteren Dokumenten verlangt. Die Kommission gewährte diesen Zugang nur teilweise. Das Gericht der EU entschied 2024 zugunsten der Kläger. Die Kommission focht die Urteile vor dem EuGH an. Rantos empfiehlt nun, sie zu bestätigen. Eine Entscheidung wird in einigen Monaten erwartet. Die weltweite Krebsbelastung nimmt weiter zu. Das geht aus dem neuen Global Status Report on Cancer 2026 der Weltgesundheitsorganisation WHO und der Internationalen Agentur für Krebsforschung IARC hervor. Demnach könnte die Zahl der jährlichen Neuerkrankungen ohne entschlossene Gegenmaßnahmen bis 2050 von derzeit rund 20,6 Millionen auf fast 35 Millionen steigen. Im Jahr 2024 starben weltweit nahezu 10 Millionen Menschen an Krebs. Damit bleibt Krebs nach Herz-Kreislauf-Erkrankungen die zweithäufigste Todesursache. Besonders groß sind laut Bericht die Unterschiede zwischen reichen und armen Ländern. Während die 5-Jahres-Überlebensrate bei Brustkrebs und Krebserkrankungen im Kindesalter in Ländern mit hohem Einkommen über 85% liegt, beträgt sie in Ländern mit niedrigem Einkommen weniger als 30%. Fast 4 von 10 Krebsfällen stehen mit vermeidbaren Risikofaktoren in Verbindung, darunter Tabak, Alkohol, Übergewicht, Bewegungsmangel und Infektionen. Der Deutsche Ethikrat spricht sich gegen ein pauschales Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche aus. In seiner Ad-hoc-Stellungnahme «Schutz, Teilhabe und Befähigung von Kindern und Jugendlichen in der digitalen Welt» empfiehlt das Gremium stattdessen ein risikobasiertes Schutzkonzept. Kinder und Jugendliche sollten nicht grundsätzlich aus digitalen Räumen ausgeschlossen werden, erklärte Ethikratsvorsitzender Helmut Frister. Digitale Angebote seien für Kommunikation und Information wichtig. Gleichzeitig müssten junge Menschen besser vor Risiken wie Desinformation, Cybermobbing, Gewalt, Pornografie, Extremismus, manipulativen Inhalten und suchtähnlichen Nutzungsmechanismen geschützt werden. Ein gesetzliches Mindestalter greife zu kurz, so der Ethikrat. Risiken gäbe es nicht nur auf Plattformen, sondern auch bei KI-Anwendungen wie Chatbots und Bildgeneratoren. Der Ethikrat fordert deshalb mehr Verantwortung der Anbieter, wirksame Altersbestimmung, bessere technische Hilfen für Eltern und eine stärkere Medienbildung. Zu wenig oder zu viel Schlaf steht mit beschleunigter biologischer Alterung verschiedener Organe in Verbindung. Das zeigt eine neue Studie im Fachjournal Nature, in der Forscher mit Hilfe von künstlicher Intelligenz Daten von rund 500.000 Menschen aus der UK Biobank ausgewertet haben. Das Team entwickelte sogenannte organspezifische Altersuhren. Dafür wurden unter anderem Bildgebungsdaten, Proteine und Blutmarker analysiert. Untersucht wurde dann, wie die angegebene Schlafdauer mit dem biologischen Alter von 17 Organsystemen zusammenhängt. Dabei zeigte sich ein U-förmiges Muster. Der günstigste Bereich lag zwischen etwa 6,4 und 7,8 Stunden Schlaf. Sowohl kürzerer als auch längerer Schlaf war mit stärkerer biologischer Alterung verbunden, unter anderem bei Gehirn, Lunge, Leber, Immunsystem, Haut, Pankreas und Körperfett. Kurzer Schlaf war zudem mit Depressionen, Angststörungen, Adipositas, Typ-2-Diabetes, Bluthochdruck und Herzerkrankungen verbunden. Die Forscher betonen, dass die Studie keine abschließende Kausalität beweist. Die Ergebnisse müssen in unabhängigen Studiengruppen überprüft werden.
Das waren die Mensch und Medizin Nachrichten mit Stefan Milius.
Wenn wir in unserem Leben Entscheidungen fällen, dann gehen wir in der Regel davon aus, dass wir diese aus freien Stücken getroffen haben. Doch was, wenn das gar nicht stimmt und wir, ohne es zu merken, bei unseren Entscheidungen beeinflusst wurden oder werden? Wir sprechen in Mensch und Medizin heute über psychologische Steuerungswerkzeuge, die schon seit vielen Jahren in immer mehr Bereichen der Gesellschaft Einfluss nehmen. Man spricht hier von Soft Power oder auch von Nudging. Und ja, was so harmlos klingt, also so soft, hat oft einen starken Effekt auf unser Verhalten bis hin zu unserem Gesundheitszustand. Das sehen wir am Beispiel in der Corona-Hochzeit. Da gab es Forschungsarbeiten zur psychologischen Kommunikation über Risiko und Impfwirksamkeit. Also es wurden gezielt solche Werkzeuge eingesetzt. Und man darf darüber spekulieren, ob dadurch absichtlich eine Art Identitätsbildung bei der Bevölkerung erzeugt werden sollte, die dann wiederum zur Folge hatte, dass sich die Menschen in die Lager von geimpft und ungeimpft eingeordnet haben. Wir kennen das zur Genüge. Also es ergibt sich die Frage, wurden wir Menschen absichtlich getäuscht, manipuliert, missbraucht, ohne dass wir das bewusst mitbekommen haben? Und darüber spreche ich jetzt mit meiner Kontrafunk-Kollegin Susanne Gerlach. Sie ist Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin, Hypnosetherapeutin und Mitglied bei den Psychologen für Menschlichkeit. Hallo Susanne.
Hallo Verena.
Ja, ich habe die Corona-Zeit angesprochen. Das war ja fast schon eher brachial als subtil, diese Kommunikation, die dafür sorgen sollte, dass wir uns den Maßnahmen unterwerfen. Gab es denn aber schon vor dieser sogenannten Pandemie Forschungen darüber, wie man das macht, also wie man Menschen dazu bringen kann, ungeprüft alles über sich ergehen zu lassen?
Ja, dazu gab es schon lange eine umfangreiche Forschung, wie man Menschen beeinflusst und ihre Akzeptanz von Maßnahmen oder, wie du eben gesagt hast, auch von medizinischen Interventionen erhöht. Und diese Forschung, die entwickelt sich aus den Bereichen Verhaltensökonomie und Gesundheitspsychologie, also so Public Health und Risikokommunikation. Bereits im Jahr 2008, da wurde ein Buch veröffentlicht mit dem Namen Nudge. Und in diesem Buch wurde intensiv untersucht, wie sich Verhalten ohne Verbote beeinflussen lässt. Man hat da schon genau geschaut, welche Bedeutung haben denn eigentlich soziale Normen und wie müssen denn Informationen präsentiert werden, damit die Bevölkerung sie annimmt. Mhm. Und seit 2012, da sinken ja die Impfquoten und so entstand ein ganz eigener Forschungsbereich, der sich mit der sogenannten Impfzurückhaltung beschäftigt hat. Und hier wurde zum Beispiel untersucht, wie man das Vertrauen in Behörden und Ärzte stärken kann, welchen Einfluss soziale Netzwerke und politische Einstellungen haben. Und natürlich war ein großer Schwerpunkt diese sogenannte Gesundheitskommunikation. Und hier hat man bereits verglichen, ob Angstbotschaften und Appelle an Solidarität und Ähnliches mehr Wirkung haben als eine sogenannte Nutzenkommunikation. Und man hat da festgestellt, dass eine einfache Informationsvermittlung eben nicht ausreicht, um Menschen zur Akzeptanz von Maßnahmen oder experimentellen Impfungen zu bewegen. Und so hat ein großer Kreis von Forschern den Einfluss sozialer Erwartungen zum Beispiel untersucht. Zum Beispiel diese immer wiederholte Aussage, die meisten Menschen lassen sich impfen oder ihre Nachbarn haben bereits die Impfung bekommen oder haben bereits teilgenommen. Und solche Studien haben bereits 2010 gezeigt, dass Vertrauen in die Wissenschaft und in die Behörden der wichtigste Schlüsselfaktor sind. Man hat also auch schon einige Jahre vor Covid untersucht, wie sich finanzielle oder organisatorische Anreize, wie zum Beispiel Geld, Prämien, Gutscheine, kostenlose Angebote oder Ähnliches, Impfungen am Arbeitsplatz oder in der Apotheke oder in Schulen, wie die sich auswirken.
Wie genau können wir uns das vorstellen? Was waren das für Forschungen?
Ja, da gab es zum Beispiel Forschung von Heidi Larsen und Kollegen. Das ist ein Meilenstein dieser Forschung gewesen, das Vaccine-Confidence-Projekt. Das wurde mit Geldern von der Bill und Melinda Gates Foundation gefördert. Und das hat ganz gezielt Impfvertrauen erforscht. Und da durfte natürlich von Interesse sein, wie die internationale Forschung zur Steigerung der Impfbereitschaft in die deutsche Nudging-Forschung übernommen und ausgebaut wurde. Also zum Beispiel gibt es dann in Deutschland zu erwähnen das Projekt Impfen 60+. Das wurde mit 2 Millionen Euro finanziert und startete schon im Oktober 2016. Und das zielte darauf ab, Studien durchzuführen, wie Gesundheitsinformationen auf Impfwillige wirken. Insbesondere betraf das da Personen über 60, wie das ja dann bei Covid auch eine Rolle spielte. Und diese Untersuchungen fanden schon 2017 statt. Und da spielt eine ganz große Rolle auch Erfurt. Das Programm entstand nämlich auf Initiative von Frau Professor Cornelia Beetsch, die wir auch aus anderen Zusammenhängen schon kennen, und Frau Dr. Constanze Rossmann. Und da wurde gemeinsam mit anderen Wissenschaftlern des Robert-Koch-Instituts und auch des Universitätsklinikums Jena und der Lindgrün GmbH so eine Forschungsinitiative ins Leben gerufen, die hieß Infect Control 2020. Und die lief aber schon von 2016 bis 2019. Was ich sehr spannend finde, die Förderung durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung für dieses Programm 2020 ermöglichte dann auch die Umsetzung für diese Forschung. Und da ging es um die Impfbereitschaft bei älteren Menschen. Und die wollte man evidenzbasiert untersuchen und durch gezielte Kampagnen fördern.
Ich habe ja vorhin gesagt, man darf darüber spekulieren, ob also absichtlich jetzt gerade während der Corona-Zeit eine Art Identitätsbildung bei der Bevölkerung geschaffen werden sollte. Nochmal einen kleinen Absatz zurückgestellt, damit wir das nochmal vorher abklären. Was genau ist denn eigentlich Soft Power und was ist Nudging, damit wir wissen, worüber wir eigentlich konkret sprechen?
Ja, mit Soft Power, da werden sogenannte Einflussstrategien bezeichnet. Das sind eigentlich Formen der Manipulation. Und die finde ich sehr fragwürdig und unangebracht, wenn nicht sogar grenzwürdig in diesem Zusammenhang. Also es geht um eine unmerkliche Steuerung des Verhaltens von Menschen. Und da soll möglichst der Widerstand ausbleiben. Bei Hard Power, das ist ja direkte Gewalt, da ist vielen Menschen ganz schnell klar, dass sie sich widersetzen sollten und dass das auch berechtigt ist. Aber bei Softpower dagegen ist das so subtil und das wird von vielen Menschen gar nicht als Gewalt wahrgenommen. So wie das Wort Softpower ja schon sagt, da wird in einer gewissen Weise, also Power, Macht über uns ausgeübt, ohne dass wir das wirklich merken.
Ich frage mich gerade so Sachen wie, natürlich können sie sich nicht impfen lassen, aber dann stirbt vielleicht die Oma?
würde nicht mehr in die Softpower zählen, sondern das ist schon richtige Angstpropaganda. Aber die gehört da schon auch in diesen Bereich hinein. Dieses Nudging, das wird seit 2015 in Deutschland also ganz offiziell eingesetzt. Und damit ist gemeint, dass diese Softpower-Techniken, das sind wie so unmerkliche kleine Schubser, die wir bekommen, um in die richtige Richtung zu laufen. Und der Begriff stammt eigentlich aus der Verhaltensökonomie. Also ich bringe mal ein ganz banales Beispiel aus der Kaufhalle. Gleich hinter dem Eingang steht erstmal das Gemüse und das Obst und das zählt man auch schon zum Nudging oder auch einem Buffet, könnte man dann noch ganz positiv sehen. Aber während Corona, da war zum Beispiel die Aussage des Lockdowns die neue Normalität sein. Das ist eigentlich auch schon eine Form von Nudging, weil da ist nichts an Normalität, an Lockdowns und schon gar nicht neu. Und so ähnlich ist das ja auch bei der Erzeugung von Impfbereitschaft gewesen. Da wurde einem die Bratwurst angeboten oder ein kostenloser Snack als Belohnung. Also wie so ein kleiner Schubser, dass man nur in die richtige Richtung geht.
Und selbst du hast gerade gesagt, da stehen die gesunden Sachen. Könnte man ja auch drüber diskutieren. Ich habe vorhin gesagt, ja, also man kann darüber spekulieren, ob da eben absichtlich genatscht wurde während der Corona-Pandemie. Was sagst du?
Ja, natürlich wurde da absichtlich genatscht und das steht auch in sämtlichen Papieren eigentlich darüber. Es gab eine gezielte psychologische Steuerung in dieser Zeit. Und das zeigt uns ja auch das Konzeptpapier des Berufsverbandes der deutschen Psychologen. Und in diesem Zusammenschluss mit drei weiteren psychologisch-psychotherapeutischen Berufsverbänden vom Juni 2020 interpretierte man die Rolle der Psychologie so, dass die Psychologen aufgefordert wurden, ihr Wissen über die menschliche Psyche und die Gesetzmäßigkeiten der menschlichen Motivation und Informationsverarbeitung zu nutzen, um die Akzeptanz zum Beispiel für Lockdowns, für andere Maßnahmen, für Maskentragen oder auch für die Impfung zu steigern. Natürlich waren nicht alle Psychologen mit diesem Kurs einverstanden, deswegen haben sich dann viele Psychologen in dem Verband Psychologen für Menschlichkeit zusammengeschlossen und haben versucht, den Berufsethos hochzuhalten. Ja, aber du hast es vorhin schon genannt, natürlich gibt es da auch das sogenannte Panikpapier. Im April 2020 wurde es veröffentlicht. Ganz drastische Formulierungen und apokalyptische Androhungen, wie Kinder werden für den Tod ihrer Großeltern zuständig sein oder Menschen werden qualvoll ersticken, das war ja da ganz offen kommuniziert worden und sollte dazu dienen, Menschen in eine Schuld- und Angstspirale zu führen. Und dazu gibt es beispielsweise vom Sozialforscher Heinz Bude in seinem Buch Gesellschaft der Angst, welches bereits 2014 bei Surkamp erschienen ist, Einblicke, wie politische Akteure und der Staat durch Kommunikation und Medien den Umgang mit gesellschaftlichen Ängsten, und jetzt kommt ein schönes Wort, gestalten sollen. Also die sollten die Ängste an die Bevölkerung adressieren, um Krisen zu managen und die Bedrohungen hervorzuheben. Und das sollte aber ganz offen zugegeben als Mittel sozialer Kontrolle oder auch als Legitimation staatlichen Handelns eingesetzt werden.
Also ich habe auch von Fällen gehört, wo Psychotherapeuten ihren Patienten sehr deutlich nahegelegt haben, dass sie sich doch besser zum Schutze der anderen, aller anderen auch impfen lassen sollen. Also von der Gestaltung zur Spaltung, dann haben Psychologen da bei diesen Spaltungsprozessen auch ihre Finger mit im Spiel gehabt?
Könnte man so behaupten, also zumindest bestimmte Psychologen. Die Politik und die Behörden, die wollten ja die Erkenntnisse der psychologischen Forschung nutzen, um zum Beispiel die Impfkampagne wirksamer zu gestalten und Menschen ohne Impfung auszugrenzen oder als unsolidarisch zu brandmarken, ihnen das Zugangsrecht zu Veranstaltungen oder auch einfach nur ins Restaurant aufgrund dieser Forschungsergebnisse zu verweigern. Deswegen kann man aus meiner Sicht durchaus davon sprechen, dass Psychologen, die an solchen Forschungsarbeiten beteiligt waren, zur Spaltung der Gesellschaft beigetragen haben. Aber nicht nur das, die Angstkommunikation hat auch dazu beigetragen, dass inzwischen geschätzt jeder Fünfte in unserer Gesellschaft eine psychotherapeutische Behandlung in Anspruch genommen hat. Die Faktoren sind hier zwar sehr vielschichtig, aber da gibt es eine gewisse zeitliche Logik, ohne dass die Kausalität natürlich so leicht zu beweisen ist.
Du hast ja von mehreren Forschungsarbeiten gesprochen. Jetzt erforschen die gleichen Protagonisten, ob sich Vorurteile und Diskriminierung durch psychologische Interventionen reduzieren lassen.
Ja, das ist tatsächlich fast ein bisschen zum Schmunzeln, wenn es nicht so schlimm wäre. Mich erinnert es ein wenig an den Zauberlehrling. Die Kräfte, die ich rief, werde ich nur nicht mehr los. Ja, die neue Forschungsarbeit der Forscher um diese genannte Frau Professor Cornelia Beetsch will nun die Vorgänge, die man selbst befördert hat, nun über Verhaltenslenkung umkehren. Also da versucht man mit sogenannten Rekategorisierungsinterventionen, das sind Konzepte aus der Sozialpsychologie, die darauf abzielen, Konflikte zwischen Gruppen zu verringern, indem man Menschen ihre Gruppenzugehörigkeit, also indem man dazu veranlasst, sie anders wahrzunehmen. Man könnte also sagen, statt wir gegen sie, nun wir gehören alle zu einer großen gemeinsamen Gruppe. Die Annahme ist, dass Vorurteile und die Konflikte abnehmen. Und wenn Menschen sich einer gemeinsamen, übergeordneten Gruppe zugehörig fühlen, also ich sag mal am Beispiel, man kann sich im Zug über bestimmte Mitreisende ärgern. Und wenn dann aber die Durchsage der Verspätung kommt, dann ist man gemeinsam gegen die DB. Aber in diesem Falle funktioniert diese Strategie wohl kaum. Denn man hat erstens mal für diese Untersuchung nur Probanden ausgewählt, die geimpft wurden. Das finde ich also schon sehr beeindruckend, dass man so eine homogene Gruppe gewählt hat. Und diese Forschergruppe um die Frau Beetsch, da gehört noch der Herr Sprengholz und Robert Bohm dazu, die haben halt Forschung betrieben, deren Ziel es war, Impfverhalten durch verhaltenswissenschaftliche Interventionen, man könnte jetzt auch sagen Nudges, zu beeinflussen. Und jetzt untersuchen sie, also eine Studie später, die Polarisierung entlang des Impfstatus, stellen natürlich fest, da gibt es eine Polarisierung. Und dann muss man sich doch bitteschön fragen, ob Forschung und Politikberatung selbst zur sozialen Identitätsbildung in geimpft und ungeimpft und zur Polarisierung und Spaltung der Gesellschaft beigetragen haben.
Vielleicht kannst du uns zum Schluss noch einen psychologischen Hinweis geben, wie wir uns vor solchen Strategien im Alltag schützen?
Ja, ich finde das unglaublich spannend, diese Frage, weil es gab ja Menschen, die haben das durchschaut. Die haben tatsächlich relativ allergisch reagiert auf Nudging und Softpower und relativ früh haben sich bei denen die Nackenhaare aufgestellt und sie haben das Gegenteil von dem getan, was da von ihnen erwartet wurde. Die wurden natürlich dann sofort geframed als unsolidarisch und denen wurde eine rechte Gesinnung unterstellt und so weiter. Ja, es ist die Frage. Ich glaube, dass es ganz viel damit zu tun hat, welche Erfahrungen man tatsächlich in seinem Leben schon gemacht hat, dass man erfahren hat in Beziehungen, auch in gesellschaftlichen Prozessen, was bedeutet denn eigentlich wirklich Vertrauen und welcher Mensch ist authentisch. Und da gibt es ganz gute Forschung über das sogenannte epistemische Vertrauen. Auch die hat man tatsächlich, da nenne ich nochmal den Hans-Jürgen Wirth, die hat man tatsächlich auch wiederum genutzt, um die Menschen, die eben diesen ganzen Manipulationsversuchen widerstanden haben, den hat man unterstellt, sie hätten zu wenig epistemisches Vertrauen. Und ich würde ja glatt das Gegenteil behaupten.
Okay, und die kurze Antwort könnte sein, einfach weiter Kontrafunk hören.
Sehr gute Kurzantwort.
Sogenannte Softpower- oder Nudging-Strategien sind psychologische Maßnahmen, um Menschen zu gewissen Entscheidungen zu bewegen, unterschwellig und daher sehr fragwürdig. Darüber habe ich gesprochen mit meiner Kollegin, der Kinder- und Jugendpsychotherapeutin Susanne Gerlach. Danke, Susanne.
Sehr gerne.
Das war Mensch und Medizin im Kontrafunk. Diesmal am Mikrofon für Sie, Verena Strauß. Wie immer danke ich herzlich fürs Zuhören und in der nächsten Ausgabe unserer Hörerfragen werden wir uns ausschließlich dem Thema Ernährung widmen. Das heißt, schicken Sie uns gerne Ihre Fragen dazu an medizin@kontrafunk.radio. Unser Programm können Sie jederzeit nachhören als Podcast unter kontrafunk.radio und sagen Sie es gerne weiter. Vielen Dank und bis bald.